Ich freue mich, dass ich heute über ein echt cooles Thema predigen kann und ich hoffe, ihr seid bereit für einen etwas herausfordernden Text aus der Bibel. Wir haben gerade gesungen, Gott ist über uns, neben uns, hinter uns, unter uns und ihr hättet mal sehen müssen, wie das hier abging bei uns im Christhaus, hier in der Bibliothek. Die ganze Band war am Tanzen mit Taschentüchern und hat die Kathi angefeuert. Das war auf jeden Fall richtig schön. Wenn ihr mal dabei sein wollt, sprecht uns gerne an, wie ihr mithelfen könnt, dass diese Gottesdienste möglich werden und ich hoffe auch drüben im großen Saal hattet ihr ganz viel Spaß. Hörst jubeln? Ja, ich höre es jubeln, wie schön, aus dem Nebenraum, wie cool. Genau, ich lese uns mal heute einen Bibeltext aus unserer Reihe, aus Lukas, und zwar ab Vers 57. Unterwegs sagte jemand zu Jesus, ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du auch gehst. Und Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, komm, folge mir. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus sagte zu ihm, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh hin und verkünde, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Ein anderer sagte, Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber lass mich erst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus sagte zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Ich weiß nicht, was dieser Text mit dir macht, wenn du ihn liest. Und wenn du über das Thema Nachfolge nachdenkst, hättest du diesen Text ausgewählt? Ich habe diesen Text gelesen und dachte so, Jesus, wenn ich Werbefachmann wäre, okay, bin ich nicht, aber wenn ich es wäre, würde ich jetzt schon wissen, eigentlich hast du alles falsch gemacht. Wenn man Leute gewinnen will, dann stellt man doch das Positive heraus. Man verschweigt konsequent die Nachteile. Zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, in der Werbeindustrie würde das so laufen, könnte das eventuell so lauten. Hier ist unser neues Anti-Schuppen-Shampoo. Es bekämpft die Schuppen, doch es reizt auch die Kopfhaut. Sie machen ihre Haut abhängig davon. Einmal angefangen, ist es schwer, wieder aufzuhören. Und einige Studien legen sogar nahe, dass die Nutzung mit Haarverlust einhergeht. Entscheiden Sie selbst. Oder kaufen Sie unser neues Auto. Wir haben es zum Vorgängermodell verglichen, vor allem äußerlich verändert. Innerlich ist es ziemlich gleich geblieben. Die Abgaswerte stimmen auch nur auf dem Prüfstand und die Airbag-Technologie stammt noch von 2005. Und im Übrigen hat es auch weniger PS, es hat einen höheren Verbrauch und auch weniger Platz als vergleichbare Modelle der Konkurrenz. Und das Ganze bekommen Sie aber auch zu einem Höchstpreis in dieser Fahrzeugklasse. Oder werden Sie Gemeindemitglied? Sie beschäftigen sich hier mit Problemen, die Sie ohne Gemeinde gar nicht hätten. Ihr Geld nehmen wir gerne, doch wo es hinfließt, das bestimmen andere. Auch mitarbeiten können Sie, sollten Sie auch, denn sonst wird's echt schwierig mit den Bekanntschaften und Freundschaften. Es hängt vor allem auch an den anderen Menschen und an guten Leitern, ob sie sich wohlfühlen. Davon fehlen uns gerade ein paar. Die Predigten versuchen immer möglichst alle zu erreichen, deshalb sind sie selten direkt auf sie selbst zugeschnitten. Stellen Sie sich außerdem auf viele Diskussionen um Nebensächlichkeiten wie Dekoration, Liedauswahl und Gottesdienstgestaltung ein. Herzlich willkommen. Wenn wir so werben würden, wer würde da zugreifen? Wer holt sich das Anti-Schuppen-Shampoo? Oder ein Auto? Oder wer würde zur Gemeinde kommen? Wer will schon die Nachteile hören? Und ganz ehrlich, Jesus, du verwirrst mich an dieser Stelle. Wie kommt es, dass du so redest? Und ich ahne schon, ich muss hier tiefer graben. Ich muss wirklich tiefer graben, um zu verstehen, was du, Jesus, gerade hier sagen möchtest. Um den Sinn eines Textes zu verstehen, braucht man immer einen Schlüssel. Man könnte sagen, hermeneutischer Schlüssel. Ja, der Schlüssel, der dazu dient, etwas zu verstehen, was uns ein Text sagen will. Als Bibelleser stehen uns da verschiedene zur Verfügung. Und manchmal braucht man ein paar Versuche, verschiedene Schlüssel anzuwenden, bevor eine Tür aufgeht. Manche Ausleger, habe ich so in der Vorbereitung gemerkt, nehmen gerne bei dieser Stelle diesen symbolhaften Schlüssel, den Schlüssel der symbolhaften Bildsprache, um den Text hier zu entschlüsseln. Sie meinen, dass man die Worte von Jesus hier nicht einfach wörtlich nehmen kann, also dass man denkt, das wäre ein echtes Gespräch zwischen ihm und Menschen. Sondern es geht hier in diesen drei Aussagen darum, dass die sich kreisen um einen Kern. Nämlich Nachfolge, soll es heißen, ist nicht immer leicht. Ah, okay, wenn man dem folgt, dann liest man den Text und denkt sich, stimmt, Nachfolge ist nicht immer leicht. Ja, das habe ich begriffen, es kostet mich was. Ich soll das nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Ah, ich werde demnächst bei der Steuererklärung doch die Wahrheit sagen. Aber in dieser Form wird dieser Text, glaube ich, ein wenig zu flach behandelt. Und auch bei anderen Texten der Bibel, wenn man das anwendet, kommt man oftmals nur an der Oberfläche raus. Und es wird vielleicht so ein bisschen platt gebügelt. Und in den Worten von Jesus und manchmal auch Paulus wird direkt die Spitze genommen. Und es bleibt so ein bisschen auf der Metaebene. Kann es also sein, dass Jesus die Sachen doch wortwörtlich meinte, die er da gesagt hat? Lass die Toten begraben, ich habe nichts, wo ich schlafen kann und es wird sowieso alles ganz schlimm. Hat er vielleicht doch tatsächlich konkrete Menschen angesprochen? Ja, sagen auch andere Ausleger, er hat das durchaus wörtlich gemeint und er hat konkret Leute damit angesprochen. Und das ist der nächste Schlüssel. Man könnte sagen, das ist der Kontextschlüssel. Das macht im Christustreff ein bisschen wenig Sinn, das Wort zu verwenden, weil man dann direkt in einem Haus in der Oberstadt landet. Aber man muss sich die Frage stellen, in welchem geschichtlichen Kontext steht denn dieser Text? Und welche anderen Texte helfen mir dabei, diesen Text mit seinen radikalen Aussagen besser zu verstehen? Also, hatte Jesus wirklich kein Obdach? Konnte er nur unter freiem Himmel schlafen? Ja, tatsächlich. Jesus war Wanderer und er ist umhergezogen und er hat mit Sicherheit auch mal draußen geschlafen, aber man findet heraus, dass er auch eine ziemlich gute Versorgung hatte. So hatte er viele Frauen um sich, die ihn und seine Jünger zum Beispiel versorgten. In Lukas 8 sehen wir das. Und die 12 waren mit ihm, seine Jünger, und dazu einige Frauen, nämlich Maria, genannt Magdalena, und Johanna und Susanna und viele andere, die ihn dienten mit ihrer Habe. Da waren also Menschen, die sich darum gekümmert haben, dass es Jesus und den Jüngern gut geht. Okay, nächste Frage. Hat Jesus vielleicht was gegen Familie? Also zum einen findet man heraus, dass Jesus das Thema Familie in der Bibel immer wieder erweitert. Er nennt seine Jünger Brüder und Schwestern oder auch Freunde. Und er weist einmal sogar seine Mutter zurück, als sie zu ihm will. Und Jesus sagt, hey, die Menschen, die gerade hier um mich herum stehen, das sind meine Familie. Doch gleichzeitig sieht man auch an anderer Stelle, Jesus heilt zum Beispiel die Mutter von Petrus. Und noch am Kreuz, als er da hängt und kurz vorm Sterben ist, sagt er zu seiner oder sorgt er dafür, dass seine Mutter in guten Händen sein wird, wenn er gestorben ist. Aber warum spricht Jesus hier so radikal und hart? Einige Verse vor unserer Geschichte sehen wir, dass Jesus gerade auf dem Weg nach Jerusalem ist. Und dort in Jerusalem soll alles enden. Das ist sozusagen der alles entscheidende Showdown. Jesus ahnte, was ihn hier erwarten würde. Und er hatte es seinen Jüngern schon oft gesagt, hey, ich werde verhaftet werden, ich werde geschlagen werden und gefoltert werden und ich werde sterben. Und wer mit ihm unterwegs ist, der schwebt in Lebensgefahr. Das sollte den Jüngern eigentlich klar sein. Und Petrus aber, wir kennen ihn manchmal als knallharten Typ, der mit einem locker sitzenden Schwert, ne, der das auch manchmal gerne in die Hand nimmt, bekam, als es hart auf hart kommt, plötzlich Todesangst, als Jesus dann tatsächlich verhaftet wurde. Und die Jünger zogen alle miteinander den Schwanz ein und ließen Jesus im Stich. Kein Wunder, könnte man sagen, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem Jünger sucht, die wirklich mit ihm durch alles hindurchgehen, die bis zum Ende gehen. Und seine Nachfolger mussten kapieren, hey, alles, was du denkst, in deinem Leben zu haben, ist eigentlich nichts im Blick auf das, was noch auf dich warten wird. Die Übersetzer der Guten Nachricht Bibel wenden hier diesen Kontextschlüssel an und übersetzen den Text auch ein bisschen in diese Richtung, als ob es nur Worte von Jesus an genau in dieser Situation gerichtete Menschen waren. Sie waren sich scheinbar einig, die Übersetzer, dass sie die Aussagen der von Jesus einfach nur für die damalige Zeit gedacht waren. Sie haben deshalb zweimal ein entscheidendes Wort eingefügt, das im Urtext, im Griechischen, so überhaupt nicht steht. Nämlich in Vers 60 steht, verkünde, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Und in Vers 62 das Gleiche. Den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Da steht aber eigentlich gar nicht das Wort jetzt. Ich komme nicht drum herum zu fragen. Gilt also das, was Jesus hier sagt, auch heute noch für mich? Somit graben wir also noch eine Schicht tiefer. Und wir stecken einen nächsten Schlüssel in das Schloss des Textes. Den Schlüssel der zeitlosen Bedeutung. Was an diesem Text gilt für uns damals wie auch heute? Wir sehen es immer wieder in der Bibel, dass der Anspruch von Jesus kein geringerer ist als: Vertrau dich mir ganz an, mit Haut und Haaren. Überall in den Evangelien finden wir Hinweise darauf. Zum Beispiel in Matthäus 16, ab Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und in seinen Ich-Bin-Worten macht Jesus seinen Anspruch deutlich. Da spricht er davon, dass er die Tür ist, der Weg, die Wahrheit, das Leben, das Brot, das Licht und der gute Hirte. Und in Johannes 11, Vers 25 steht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Jesus ist also die Brücke, die die Todesgrenze überschreitet. Und in Johannes 15, Vers 5 steht: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Es gibt die Seite des Todes und die des Lebens. Und dort, wo Jesus ist, da ist auch das Leben. Etwas, das das ziemlich deutlich macht, ist die Taufe. Sie verbindet alle Christen der Welt miteinander. Und gerade sie ist das Bild dafür, dass unser altes Leben stirbt und etwas Neues beginnt. Dass alte Abhängigkeiten, in denen wir hängen, dass wir sie aufgeben und dass sie keine Macht mehr über uns haben sollen. An erster Stelle steht Jesus, der Gekreuzigte und der Auferstandene. Und in ihm, in Jesus, werden wir einmal wieder auferstehen. Und wir werden ewiges Leben haben. Also die Botschaft von der Königsherrschaft Gottes ist zeitlos und nicht zeitbedingt oder wie auch immer. Sie ist zeitlos. Sie überwindet die Zeit und überwindet Zeit und Raum und sie überwindet auch die Grenze des Todes. Sie bricht heute genauso in unsere Welt hinein wie damals mit Jesus. Und wo geschieht das? Überall dort, wo Christen verstehen, dass es bei Nachfolge darum geht, Jesus alles hinzugeben. Und zu sagen: Hey, das ist mein Leben, das ist das, was ich zu geben habe. Meine 5 Brote und 2 Fische vielleicht. Und du kannst daraus machen, was immer du denkst. Und dort, wo wir als Kinder Gottes auch gewiss sind, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes in uns tragen, die uns hilft, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft den Menschen zu bringen. Christsein ist in diesem Sinne todernst, könnte man sagen, oder lebensernst, wenn man will. In uns drin muss Altes sterben, damit Leben entstehen kann, damit Gott uns neu ausrichten kann. Luther hat diesen Anspruch von Jesus mit den berühmten Worten zusammengefasst: Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Luther meinte damit in erster Linie das Geld, doch er nannte noch andere Dinge, die an die Stelle von Gott in unserem Leben treten können. Er sagte dazu: große Gelehrsamkeit, Klugheit, Gewalt und Macht, Gunst, Verwandtschaft und Ehre. Das sind Dinge, die den Thronplatz in unserem Leben einnehmen können und Gott verdrängen können. Und Jesus sagt hier: Lass das los, was an erster Stelle in deinem Leben steht. Lass es los und folge mir nach. Und dieses Loslassen des Alten ist etwas, das uns jeden Tag herausfordert. Was hält mich eigentlich zurück, Jesus ganz und gar zu vertrauen? Nachfolge ist damals wie heute ein Weg. Aber es ist nicht den Weg, den wir zeichnen, sondern der von Jesus gezeichnet ist. Wir folgen ihm nach auf seinen Spuren durch diese Welt. Und es ist das Ziel, dass wir in seiner Nachfolge ihm ähnlicher werden, dass wir ihm nachgehen. Vielleicht sagst du jetzt: Okay, habe ich verstanden. Nachfolge ist Jesus ziemlich ernst. Doch wird sich das auch für mich lohnen? Was gewinne ich denn, wenn ich mich jetzt ganz und gar Jesus hingebe? Jesus antwortet in Markus 10 darauf: Amen, das sage ich euch. Jeder, der etwas zurückgelassen hat, Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Felder, um mir zu folgen, um die gute Nachricht weiterzusagen, wird das, was er zurückgelassen hat, hundertfach neu bekommen. Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Kinder und Felder, schon jetzt in dieser Zeit, wenn auch unter Verfolgung, und das ewige Leben dann, wenn Gottes Reich kommt. Viele, die jetzt bei den Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt bei den Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Wir sind gerade im Christustreff in einer spannenden Aufbruchzeit. Und es war eine schwierige Zeit, die hinter uns liegt. Und gerade bekomme ich ganz, ganz viel Freude daran, wieder mit euch, liebe Gemeinde, die ich jetzt nur durch die Kamera erahnen kann, mit euch wieder unterwegs zu sein, sofern es Corona zulässt. Es wird eine spannende Reise bleiben. Aber ich habe das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind. Und dass wir manches Alte gerade anfangen zurückzulassen und uns in neuen Strukturen versuchen und neu zu verstehen, was ist denn eigentlich das, was uns trägt und begeistert und nach vorne bringt. Und die alte Vision des Christustreffs wollen wir dabei nicht aufgeben. Wir wollen sie vielleicht neu durchbuchstabieren. Zu Jesus führen, in Jesus gründen, mit Jesus senden. Und ich möchte sie ein bisschen umformulieren, trinitarisch. Zu Jesus führen, im Vater gründen, mit dem Heiligen Geist senden. Wir möchten Menschen zu Jesus führen. Wenn wir Menschen mit Jesus bekannt machen, dann wollen wir keine billige Werbung aussprechen. So nach dem Motto, entscheide dich für Jesus und alles wird gut und es gibt keine Schmerzen, keine Tränen, keine Enttäuschung. Einfach nur Seligkeit und Ewigkeit. Nee, die Entscheidung für Jesus ist eine alles verändernde und eine auf den Kopf stellende Entscheidung. Ich bin nicht mehr selbst mein Gott, sondern erkenne, Jesus ist mein Meister und ihm folge ich nach. Und wir möchten Menschen im Vater gründen. Wir möchten Menschen in der tiefen Liebesbeziehung zum Vater im Himmel verankern. Und für manche ist das vielleicht der herausforderndste Part, da ihr irdisches Vaterbild mit vielen Schmerzen verbunden ist. Doch in der Begegnung mit diesem himmlischen Vater können Wunden wirklich heil werden. Und wir wollen sie mit dem Heiligen Geist senden. Der Heilige Geist, das ist die Kraft, die in uns lebt und die Gott selbst schenkt. Und das ist wichtig zu verstehen. Es geht hier nicht darum, dass wir super gut in der Nachfolge werden und dass wir den Nachfolger des Jahres küren wollen, sondern Jesus hat seinen Jüngern damals schon klar gemacht, darum geht es nicht. Wer unter euch der Größte sein will, der soll der Geringste sein. Und er stellt das Verständnis von Leistung und Anerkennung völlig auf den Kopf. Und wir brauchen es, dass wir unsere Schwächen und unsere Ängste und Sorgen, dass wir sie vor Gott legen und sagen, das ist das, was ich habe. Mach du daraus bitte Großes. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns das selbst zeigt, was wir Gott hinzulegen haben, damit Gott in uns neues Leben entstehen lassen kann und dass hier Gemeinde gebaut wird, dass wir miteinander auf dem Weg des Dienens sind und des Anbetens und des Loslassens und der Ohnmacht, damit Gott geehrt wird. Damit er durchbricht. Wir brauchen Menschen in der Gemeinde, im Christustreff, hier in dieser Stadt, die anfangen, als diese Diener in dieser Welt unterwegs zu sein, sich hier einbringen. Wie gestern und vorgestern haben Leute hier auf dem Schotterparkplatz gebuddelt und Stunden über Stunden zugebracht, um hier etwas Neues entstehen zu lassen. Und wir brauchen euch an anderer Stelle. Die Gemeinde braucht euch. Die Gemeinschaft hier als Christen braucht euch, dass ihr euch einbringt und Vollgas für Jesus gebt. Dass ihr euch mutig durch den Heiligen Geist rufen und ausrüsten lasst. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Lasst uns gemeinsam eine neue Dienstgemeinschaft werden, wo wir darauf schauen, was ist die wirkliche Nummer eins und danach handeln. Jesus ist derjenige, der unsere Eins sein will, der uns seinen Geist gibt und uns die Kraft dafür schenkt.